Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Der Islam gehört zu Deutschland, sagte einst der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Eine Aussage, mit der sich wohl nicht jeder in Deutschland identifizieren kann. In radikal-islamistischen Kreisen würde man den Satz wohl gerne umkehren und als Ziel ausgeben, nämlich, dass Deutschland eines Tages zum Islam gehört. Dass der Westen durch den radikalen Islam unterwandert wird, ist für Irfan Pezzi ein Fakt. Es geschieht vor unser aller Augen und teilweise mit dem Geld der Steuerzahler, heißt es in seinem brandneuen Buch Eroberung, das Pezzi zusammen mit Kontrafunkredakteur Colin McMahon veröffentlicht hat. Das Buch beschreibt, wie sich islamistische Netzwerke tief in Politik, Medien, Kirchen und Bildungseinrichtungen eingeschlichen haben. Oft unter dem Deckmantel von Toleranz und Integration, aber mit dem klaren Ziel, aus Deutschland einen islamischen Staat zu machen. Wir wollen darüber reden mit Irfan Pezzi. Er war selbst einst radikaler Moslem und Dschihadist und gehört heute zu den bekanntesten Aktivisten und Warnern vor dem gewalttätigen Islamismus. Herr Pezzi, guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Herr Pezzi, um das zu Beginn gleich klarzustellen, wir reden hier nicht über Muslime, die ihren Glauben friedlich leben und Leute anderen Glaubens oder Atheisten in Ruhe lassen, sondern es geht um Islamisten, um den sogenannten politischen Islam, also um solche Muslime, die planen, Deutschland und vielleicht auch ganz Europa früher oder später zum Herrschaftsbereich des Islam zu machen, richtig?
Genau, also da muss man immer, und das ist auch sehr wichtig, dass man das eben unterscheidet, die spirituellen Bestandteile, Gebet, Fasten, Pilgerfahrt, die man natürlich frei leben kann in Deutschland, die gedeckt sind durch die Religionsfreiheit, durch die Meinungsfreiheit, die überhaupt kein Problem für uns darstellen, und eben der politische Islam als politisch-religiöse Ideologie, der eben eine eigene politische Agenda hat und sich eben nicht damit zufrieden gibt, nur als Religion geduldet zu werden, sondern einen ganz klaren Auftrag hat, dort, wo er ist, das Land islamisch umzugestalten, politisch auch zu wirken und letztendlich auch die Demokratie abzuschaffen, und darum geht's.
Der wichtigste Akteur dieser Unterwanderung scheinen mir nach Lektüre Ihres Buches die Moslembrüder zu sein, eine fast 100 Jahre alte Organisation, die viele Gesichter hat und die auch mit Tarnung offenbar arbeitet. Was sollte man über die Moslembrüder unbedingt wissen?
Ja, je nachdem, wie tief man da in das Thema einsteigen will. Ich denke, nach der Lektüre des Buches weiß man genug. Also es geht auch nicht nur jetzt, man darf nicht nur so in Form von Organisationen denken. Das ist jetzt die zentrale Organisation. Aber man muss es mehr so sehen, dass es eine Ideologie ist und eben diese Unterwanderungsstrategie, die wir dann auch im Buch beschreiben. Und das Problem ist eben heutzutage, man konzentriert sich sehr stark auf die Dschihadisten, auf den gewalttätigen Teil, weil das bekommt jeder mit. Davor hat man eben auch, oder viele Menschen auch, Angst, ja, wenn Anschläge passieren und man direkt Opfer werden kann von islamistischem Terror. Die Unterwanderung läuft aber anders ab. Ja. Die läuft still und leise ab und ist langfristig eben noch gefährlicher. Aber es ist eben nicht so spektakulär, nicht so spannend, wie wenn man jetzt den gewalttätigen Islamismus beschreibt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da auch den Fokus drauf zu legen, auf die langfristige Entwicklung, wohin wir steuern und ja, welche Gefahr das alles in sich birgt.
Sie schreiben in dem Buch, in Deutschland sind fast alle politischen Parteien islamistisch unterwandert. Wie zeigt sich das konkret?
Ja, also ich bringe auch konkrete Beispiele. Das zeigt sich zum Beispiel, dass es Leute gibt in den Parteien, also Parteimitglieder, Funktionäre, die gewisse Posten auch bekleiden, die man selbst dem politischen Islam zuordnen kann. Ich bringe da zum Beispiel ein Beispiel eines, ja, jemanden, der bei den Grünen aktiv ist, der gegen Israel hetzt, der antisemitische Beiträge verbreitet. Ja, so kann sich das zeigen, dass es also tatsächlich Leute in den Parteien gibt, die selbst diese Ideologie vertreten. Dann gibt es Leute in den Parteien, die jetzt selbst keine Islamisten sind, also nicht mal Muslime, aber die enge Kontakte zu islamistischen Organisationen geknüpft haben und da eine Zusammenarbeit besteht. Dann gibt es natürlich auch Unterstützung, ja, für verschiedenste, zum Beispiel Moscheevereine, die sich angeblich für Integration engagieren, und die dann eben von den Parteien und dem Vorfeld der Parteien unterstützt werden. Also das zeigt sich in ganz verschiedenen, vielfältigen Formen. Die Parteien haben da natürlich auch gewisse Interessen. Der muslimische Bevölkerungsanteil wird immer größer. Man muss da immer mehr Rücksicht drauf nehmen. Ja, das sieht man nicht nur bei der SPD oder bei den Grünen, ja, wo das schon seit längerer Zeit oder seit langem offensichtbar ist, sondern das sieht man eben mittlerweile auch sehr stark bei der CDU, CSU, die eben auch jetzt immer mehr spüren und merken, sie müssen sich irgendwie mit denen arrangieren, ja, mit den muslimischen Organisationen, mit Lobbyorganisationen und die dann eben immer mehr Zugeständnisse machen und dann eben auch Kontakte pflegen, auch zum Beispiel zu den Grauen Wölfen, eine islamistische rechtsextreme Organisation. Und das ist sehr, sehr problematisch.
Spielt sich diese Unterwanderung der Parteien eigentlich hauptsächlich in den westdeutschen Großstädten ab oder in Berlin oder auch woanders?
Nein, also das ist schon längst nicht mehr so, wie wir es 2015 vor allem gehört haben, ist Ostdeutschland und auch alle anderen Teile Deutschlands genauso betroffen. Also auch im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg, wo es den Leuten vielleicht auch wirtschaftlich etwas besser geht als jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern. Da sehen wir das Problem genauso wie auch in Ostdeutschland. Und gerade da zeige ich am Beispiel der Ahmadiyya auf, die gerade im Osten Deutschlands sehr aktiv sind, welche Doppelstrategie sie verfolgen und wie auch sie es schaffen, den Staat und die Gesellschaft zu unterwandern, gute Kontakte zu so gut wie allen Parteien pflegen, eine Moschee nach der anderen eröffnen und eben diese Zweigesichtigkeit, dass man das eine nach außen hin sagt, ja, wenn man deutsche Beiträge erstellt, wenn man im Fernsehen ist, mit den Medien, in Interviews, also das Bild, was man nach außen präsentiert, dass das sehr unterschiedlich ist zu dem, was man intern predigt, ja, was man vor allem den Jugendlichen, den Nachwuchs beibringt. Und da zitiere ich aus mehreren Predigten und Unterrichten, wo das ganz klar offensichtlich wird. Das heißt, wir reden hier über ein Problem, wo eben die ganze Bundesrepublik betroffen ist und nicht nur Westdeutschland.
Und gerade die Ahmadiyya-Gemeinde, die gilt ja vielen als gemäßigt, weil ihre Mitglieder in islamischen Staaten von Sunniten verfolgt wurden. Aber so gemäßigt ist Ahmadiyya gar nicht, wie Sie sagen.
Genau, also nur weil eine Gruppe von einer anderen verfolgt wird, heißt das nicht im Umkehrschluss automatisch, dass die so liberal ist und aufgrund dessen verfolgt wird. Ja, die Ahmadiyya werden in Pakistan und in anderen Teilen der islamischen Welt nicht verfolgt, weil sie so liberal sind, sondern weil sie eine bestimmte Islamauslegung haben und weil sie eben daran glauben, dass eine Art Prophet nach Mohammed gekommen ist und das ist eben Häresie in den Augen der meisten Sunniten. Das ist der Grund, warum sie verfolgt werden. Aber, und das zeige ich auf in dem Kapitel, sie befürworten auch die Scharia, sie befürworten auch ein Kalifat, welches sie sogar behaupten, dass sie sowas Ähnliches teilweise schon errichtet haben. Ja, sie haben ja beispielsweise jemanden, den sie Kalif nennen. Sie verhindern die Integration. Also ich bringe da mehrere Beispiele, wo ein Kind fragt, ja, dürfen wir Weihnachten feiern? Und wo dann geantwortet wird, nein, auf gar keinen Fall. Wir dürfen die Ungläubigen in keinster Weise nachahmen. Wir dürfen nicht ihre Feste feiern, ihre Tradition. Wir müssen uns äußerlich von ihnen unterscheiden. Und da stellt sich die Frage, ja, wie soll dann Integration funktionieren? Und warum wertet man da so eine Organisation so sehr auf? Ja, warum wird die so sehr durch Politik und Medien aufgewertet, ins Fernsehen eingeladen, in bekannte Talkshows? Es gibt Kooperationen auf staatlicher Ebene. Ja, warum passiert das alles, wenn sie eben nicht integrationsfördernd sind und ganz im Gegenteil eine Integration und Assimilation ganz klar verhindern, wie ich auch deutlich aufzeige?
Auch in den Medien versucht der politische Islam einzudringen, zu unterwandern. Da gab es ja diese Geschichte um die WDR-Moderatorin Nemi El Hassan. Die haben Sie ja selbst enttarnt. Was ist da genau passiert?
Da habe ich etwas mehr drüber geschrieben, weil ich den Fall für sehr wichtig fand. Ja, also es geht kurz gefasst darum, dass die muslimische Journalistin Nemi El Hassan, die anfangs auch noch Kopftuch trug, dass sie sehr stark gefördert wurde und dass sie wirklich eine steile Karriere machen konnte, weil man eben solche muslimischen Vorbilder unbedingt gebraucht hat. Und das Problem ist eben, wenn man dann die Augen verschließt vor Dingen, die nicht ganz ins Bild passen. Und was ihr dann zum Verhängnis wurde, war eben die Teilnahme an der antisemitischen Al-Quds-Demonstration, ja, also wo es längst nicht mehr um Israel-Kritik geht, sondern ganz offen auch gegen Juden gehetzt wird, wo auch islamistische Organisationen aktiv sind und wo sie auch dran teilgenommen hat. Und das habe ich eben damals offengelegt. Das wurde dann auch später von der Bild und anderen aufgegriffen und hat sich dann eben zu einem großen Skandal entwickelt. Und auch dann wollten es immer noch große Teile der Öffentlich-Rechtlichen vor allem, wo sie eben Karriere machen konnte, nicht wahrhaben und haben sie weiterhin verteidigt und für Verständnis gesorgt. Und ja, es war halt ein Fehler und man hat es sehr stark relativiert und das ist einfach nur ein Beispiel, dass man so blind dafür ist, wie viel Angriffe auch unter der Gürtellinie es gab, nur weil man auf etwas hinweist, was eben, ja, was ihnen sehr unbequem war.
Als weiteres Einfallstor des Islamismus beschreiben Sie ja auch den Islamunterricht in Deutschland. Da sollte man ja eigentlich denken, dass dort ein friedliebender Islam vermittelt wird. Ist das nicht so?
Aus meiner Sicht ist es nicht so und ich habe das damals auch erwähnt, als ich als Sachverständiger in den Bayerischen Landtag nach München eingeladen wurde, wo das Thema eben im Ausschuss war, Islamismus in Bayern, und da habe ich den Islamunterricht angesprochen und da gab es auch ziemlich heftige Reaktionen drauf. Ich zitiere aus dem Unterrichtsstoff und zeige eben, was für ein Islam da gelehrt wird und dass es da höchst problematische Inhalte gibt, die meiner Meinung nach sogar radikalisierend auf die Kinder wirken können. Das wird öffentlich bestritten. Ja, man behauptet, nein, der Islamunterricht hätte sogar eine deradikalisierende Wirkung. Aber ich zeige das an mehreren Beispielen auf. Zum Beispiel das Dschihad-Konzept von Mohammed und auch welches eben von Anfang an im Islam verankert ist, wird meiner Meinung nach da relativiert. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo es heißt, ja, Mohammed hat zwar versucht, die politischen Konflikte immer friedlich zu lösen, aber er hat es leider nicht immer geschafft und dann gab es eben keinen anderen Weg, außer eben zu Gewalt zu greifen. Und ich finde, das ist katastrophal, das den Kindern so beizubringen, weil was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, dass das dadurch gerechtfertigt ist. Und auch wie man den Islam beschreibt, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, der Unterschied zwischen einer politisch-religiösen Ideologie und einer spirituellen Religion. Und im Islamunterricht in Bayern wird ein Islam gelehrt, wo es keinen Säkularismus gibt, wo es keinen Laizismus gibt, sondern wo man das ganz offen auch sagt und den Kindern auch so beibringt, ja, Mohammed hatte auch einen Staat und er war nicht nur Religionsstifter, sondern auch Politiker, heißt es wortwörtlich. Und da frage ich mich, wieso bringt man sowas den Kindern in einer öffentlichen Schule bei? Viel wichtiger wäre ihnen, Werte und die Idee des Säkularismus und Laizismus nahezubringen und nicht für Verständnis dafür zu sorgen, warum eine Religion sich auch in die Politik einmischt und einen Gottesstaat errichtet und für Verständnis wirbt.
Was ist aus Ihrer Sicht der Langzeitplan der Moslembrüder, der Islamisten, die diese Unterwanderung vorantreiben?
Also die Wunschvorstellung wäre natürlich ein rein islamischer Staat, auch in Europa ein rein islamischer Staat nach der Scharia. Das wird wahrscheinlich nicht so umsetzbar sein und deswegen wird man eben das Maximale rausholen, so wie man auch jetzt momentan schon die ganze Zeit immer das Maximale rausholt. Ja, also erstmal geht's um die Errichtung einer Moschee. Wenn die Moschee steht, dann will man ein Minarett, dann will man auch den Gebetsruf öffentlich und ja, man wird das eben maximal ausschöpfen. Und ich denke, die Gefahr ist eben, dass man ihnen immer mehr Zugeständnisse macht, dass der politische Islam sich auch immer besser organisiert, immer mehr Zulauf hat, allein schon natürlich aufgrund der unkontrollierten Masseneinwanderung der letzten 10 Jahre, sie dann auch ganz anders auftreten können, weil es dann eben nicht mehr heißt, ja, wir vertreten 2-3%, sondern wir vertreten bis 15% der Bevölkerung. Deswegen hat das ein ganz anderes Gewicht. Und ja, dass man das immer mehr toleriert und da so einen Kompromiss macht, unter dem Motto der Teilhabe, wie es so schön heißt, ja, sie auch teilhaben lässt an politischer Macht.
Wie ist das eigentlich, wenn man so wie Sie über Islamismus spricht, schreibt, davor warnt? Wie leben Sie? Müssen Sie sich verstecken?
Ja, direkt verstecken würde ich es nicht nennen, aber ich bekomme natürlich regelmäßig Morddrohungen und es gab in Vergangenheit natürlich auch Schutzmaßnahmen von Behörden und bis hin zu geplanten Anschlägen, ja, wie ein Fall in Düsseldorf, wo ein Islamist, der dann auch vor Gericht gelandet ist, wo dann auch rauskam während den Ermittlungen, dass Pläne gab, den dann Michael Stürzenberger und mich zu ermorden. Also man lebt schon ziemlich gefährlich, wenn man das so offen anspricht.
Eroberung, wie der politische Islam Deutschland unterwandert, so heißt das neue Buch von Colin McMahon und Irfan Pezi, über das wir gerade gesprochen haben. Dankeschön, Herr Pezi, für Ihre Zeit.
Vielen Dank.